was ist das Wichtigste in deinem Leben? Heute müsste ich auf diese Frage antworten, dich selber so akzeptieren, wie du bist. Und das ist natürlich schon mal das Klischee schlechthin, oder? Dich so akzeptieren, wie du bist. Ich meine, das lesen wir heute schon in... Ja, das ist so Mainstream geworden, das lesen wir andauernd. Du musst dich so akzeptieren, wie du bist. Und wie... Ich meine, das kannst du ja selber schauen, wenn du das jetzt hörst. Wie ist die innere Reaktion darauf in dir? Ich meine, wenn ich schon sage, du musst dich so akzeptieren, wie du bist. Das ist ja schon der Widerspruch an sich. Wir sprechen heute über den inneren Kritiker. Der innere Kritiker in Bezug auf diese Frage, die ich am Anfang in Bezug auf die Antwort, die ich gegeben habe, ist der innere Kritiker derjenige in dir, der sagt, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Du musst anders sein. Du musst dich verbessern. Du musst dich verändern. Du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Der innere Kritiker ist die Quelle jeglicher innerer Kritik an dir selbst. Die Grundaussage ist, du bist falsch. Du bist nicht in Ordnung, wie du bist. Und du musst dich bemühen, du musst dich anstrengen, dich zu verändern, dich zu verbessern, ein guter Mensch zu werden. Jetzt die Frage an dich, kennst du das? Also die Antwort ist ja. Das kennst du. Das kennt jeder. In unterschiedlichem Maße sind wir uns der Auswirkungen bewusst oder der Dramatik bewusst. Dies hier ist ja ein Podcast für, ne, läuft unter Spiritualität, ist für spirituell Suchende. Aber immer wieder denke ich auch eben an Menschen, die nicht auf dem inneren Weg sind, die vielleicht durch irgendwelche Zufälle diesen Podcast hören. Du kennst ihn genauso. Also jeder kennt den inneren Kritiker oder wir nennen ihn auch den inneren Richter. Das ist ein bisschen dramatischer. Jeder kennt den inneren Kritiker. Jeder kennt diese kritische Stimme. Und ich kann nur sagen, es ist der härteste innere Gegner. Also sagen wir mal so, wenn das Leben ein Videospiel wäre, dann würde ich sagen, der innere Kritiker ist der Endgegner. Der am Ende einer Level kommt und der immer ungefähr 10-mal stärker ist als alle anderen kleinen Monster oder Raumschiffe oder weiß der Geier, was man noch für Gegner in Videospielen erledigt, der ist immer noch 10-mal stärker als die waren. Und je weiter man in dem Videospiel vorankommt, je mehr Levels man geschafft hat, desto stärker werden diese Endgegner und dann am Ende ist dann der ultimative Super-Endgegner. Der innere Kritiker ist der Endgegner. Der Endgegner auf jeder Stufe der inneren Entwicklung. Und er ist auch der, der uns ständig begleitet. Auf dem inneren Weg und auf dem äußeren Weg. Für die spirituell Suchenden, die auf einem inneren Weg sind, ja, da ist es super wichtig zu wissen, dass du auf diesem inneren Weg ja nicht alleine bist, sondern da geht ja jemand mit. Da ist ja jemand noch dabei. Du gehst ja nicht allein. Der innere Kritiker ist ja bei dir. Und der lernt ja mit. Man sagt ja immer, der Feind hört mit. Und der Feind in diesem Fall ist der innere Kritiker. Das heißt, du gehst auf den inneren Weg, wo es darum geht, ja, zu dir selbst zu finden oder eigentlich dich zu befreien von dem, was war. Und das Perverse, das Verrückte dabei ist, dass der, von dem du dich befreien willst, der innere Kritiker nämlich, der verändert sich im Rahmen dieser inneren Suche und, also er verändert sich natürlich nicht, er hat die gleichen Aussagen noch, die er immer schon hatte, nur die wendet er jetzt auf den inneren Prozess an und sagt dann zu dir, na also, das ist ja erstaunlich, dass du immer noch an diesen Themen hängst. Sag mal, hast du doch schon genug Therapie gemacht, oder? Das kann doch nicht sein, dass du immer noch da mit deiner Mutter diese Schwierigkeiten hast. Oder kann doch nicht sein, dass du immer noch deinen Vater, sag mal, willst du denn da eigentlich immer, wie lange willst du da eigentlich noch dran arbeiten? Kann doch nicht sein, dass du da immer noch diese Themen hast. Das muss doch jetzt mal weg sein. Oder du bist in einer Gruppe mit anderen Suchenden und Die erzählen dann vielleicht von ihren Prozessen und vielleicht erzählen sie von einem sehr guten Prozess und dein innerer Richter sagt zu dir, siehst du mal, der macht das richtig. Also der hat es genau raus. Siehst du, so musst du das auch machen. Ja, der hat es drauf. Das musst du, du hast es noch nicht so richtig gut drauf. Mach das ein bisschen so wie der. Oder aber, wenn du diesen Angriff nicht bemerkst, als solchen, dann könntest du sagen, was ist das denn für jemand? Der hängt ja immer noch an seiner alten Geschichte. Ja? Oder, nee, also ich brauche das nicht. Ich bin schon drüber weg. Ich bin schon über diese ganze Geschichte hinweg. Vielleicht ist das auch nur der innere Kritiker, der da spricht. Na, und das Wichtige ist einfach, das Wichtige ist zu erkennen, dass der innere Kritiker in vielen, vielen Verkleidungen auftreten kann. Und gerade auch in spirituellen und in heiligen Gewändern daherkommt. Und er kann den inneren Prozess komplett stoppen. Er kann den inneren Prozess komplett mühsam machen, sodass du am Ende sagst, ich habe keine Lust mehr darauf, ich höre auf. So jedenfalls war das in meiner Erfahrung. Für mich war es so, dass ich ab einem bestimmten Punkt in meinem inneren Weg einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht, ich krieg's nicht hin. Ich bin einfach nicht gut genug dafür und ich höre jetzt auf. Und ich habe nicht bemerkt in dem Moment, dass das Über-Ich-Angriffe waren und dass eigentlich ich über viele Jahre meines inneren Weges das Über-Ich nicht als solches bemerkt hatte, sondern immer eigentlich versucht habe, dagegen anzugehen, unbewusst und es ihm recht zu machen. Und ich habe das Über-Ich nach außen projiziert, auf den Lehrer, auf den spirituellen Lehrer, auf meine Mitweggefährten und habe nicht bemerkt, es ist mir einfach erst sehr viel später klar geworden, dass ich dadurch an einem Punkt kam, wo es nicht mehr weiterging, wo ich dann aufgehört habe und wo es fast dann auch das Ende gewesen wäre meines inneren Weges. Und ungefähr 10 Jahre habe ich dann nichts mehr gemacht, weil ich hatte einfach die Schnauze voll. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war das Über-Ich. Das war mein innerer Kritiker, mein innerer Richter, den ich nicht als solchen bemerkt hatte und deswegen ja eigentlich dann in einer Art von spirituellen Burnout gelandet bin. Also das soll nochmal unterstreichen, die Bedeutung der Arbeit mit dem inneren Kritiker. Gerade für Menschen, die auf dem inneren Weg sind, kann man gar nicht sagen, wie wichtig das ist, sich dieser Kraft bewusst zu werden. Das war jetzt ein Beispiel von jemand, der auf einem inneren Weg ist, aber auf einem äußeren, da gilt es genauso. Das Über-Ich, der innere Richter, der innere Kritiker macht den Weg schwer, macht ihn mühsam und führt über kurz oder lang, wie ich dann auch später noch verdeutlichen werde, führt in den Burnout. Was ist der innere Kritiker? Wo kommt er her? Und wie kann man mit ihm umgehen? Was kann man mit ihm machen? Wie kann man ihn loswerden? Ich sage mal ganz bewusst so ein paar, wie kann man mit ihm Freundschaft schließen? Wie kann man ihn integrieren? Was kann man überhaupt mit ihm tun? Eigentlich ist das Gemeinsame von diesen ganzen Fragen ist ja, was kann ich eigentlich machen im Angesicht dieser inneren Stimme, die mich fertig macht? Und um es gleich vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass man Freundschaft mit ihm schließen kann. Ich glaube auch nicht, dass man ihn integrieren kann. Ich glaube auch nicht, dass man ihn weghaben kann. Ich glaube nicht, dass man mit ihm umgehen kann. Ich glaube nicht, dass man ihn verändern kann. Ja, also jetzt habe ich 1000 Dinge gesagt, die man nicht machen kann, weil da ist in Bezug auf den inneren Kritiker auch ein Riesenmissverständnis in der Bewegung der Menschen, die auf dem inneren Weg sind. Was man zuerst einmal mit ihm machen kann, ist ihn überhaupt ins Bewusstsein holen, überhaupt sich bewusst zu werden, was er ist, wie er ist, wann er auftritt, wie stark er mich beeinflusst. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und jede Idee, wie verändere ich das oder wie gehe ich damit um oder wie mache ich das besser, da muss man sich auch mal fragen, ist das nicht bereits wieder das Über-Ich selber, was da versucht, jetzt auch noch die Arbeit mit dem Über-Ich in seine Hände zu nehmen und unterschwellig die Botschaft zu vermitteln, mit dir stimmt was nicht, du musst dich verbessern, auch was das Über-Ich selber angeht. Also das heißt, zuerst einmal zu schauen, wo finde ich ihn in mir? Wie sehe ich ihn? Vielleicht nimmst du dir einen Moment Zeit und schaust mal nach innen. Schaust mal, wie du diesen inneren Kritiker in dir erlebst. Also was er in deinem Fall für Sätze sagt. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Du bist nicht vollkommen genug. Du hast einen Fehler gemacht. Du bist fehlerhaft. Das hast du jetzt nicht gut gemacht. Also das musst du noch verbessern. Du bist zu langweilig. Du bist zu laut. Du nimmst viel zu viel Raum ein. Du nimmst zu wenig Raum ein. Du musst dich mal ein bisschen mehr durchsetzen. Aber du setzt dich viel zu viel durch. Nimm dich mal nicht so wichtig. Du musst viel mehr in Kontakt treten mit Leuten. Du musst viel freundlicher sein. Tritt bloß nicht so viel in Kontakt mit Leuten. Sei doch nicht immer so freundlich. Sei doch nicht immer so angepasst. Du musst dich mehr anpassen. Pass dich nicht so doll an. Behalte die Oberhand. Lass nicht zeigen, dass du schwach bist. Du kannst doch hier nicht immer nur die Oberhand behalten. Du musst doch auch mal Schwäche zulassen können. Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Pass auf, dass du nicht zu kurz kommst. Du musst doch dafür sorgen, dass du auch etwas für dich bekommst. Streng dich mal mehr an. Streng dich mal nicht so doll an. Mensch, entspann dich doch mal. Sei doch nicht immer so angestrengt. Lass dich nicht so hängen, reiß dich zusammen, streng dich mal ein bisschen mehr an. Sei vorsichtig. Pass auf. Mensch, sei doch nicht immer so ängstlich. Sei doch mal ein bisschen mutiger. Denk doch nicht immer nur nach. Mach doch mal. Sei doch nicht immer so spontan. Überleg doch mal vorher, bevor du was tust. Du bist viel zu vorlaut. Du bist viel zu zurückgezogen. Also, wenn du nicht einige der Stimmen wiedererkannt hast, von dem, also nicht alle, ja, ich bin sicher, von den Stimmen, die du jetzt eben gehört hast, treffen nicht alle oder nur ein paar auf dich zu. Aber wenn du jetzt gar keine von diesen Stimmen kennst, dann würde ich dir vorschlagen, dann musst du diesen Podcast auch nicht weiterhören. Dann würde ich dich bitten, mich direkt zu kontakten, um mir das Geheimnis mitzuteilen, das Leben ohne Über-Ich, das Leben ohne inneren Kritiker, das Leben ohne inneren Richter. Denn da sehne ich mich total danach. Vor kurzem, also meine Frau und ich, wir schauen gerne Krimis, schauen gerne amerikanische Krimis. Und dann schauten wir gerade eine Folge von Closer. Und dann sagte der eine der Polizisten sagte dann wieder zu einem Verdächtigen, everything you say can and will be used against you in a court of law. Alles, was du sagst oder nicht sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden im Gerichtssaal. Und dann war mir klar, das ist eigentlich ein super Titel für einen Podcast über den inneren Kritiker. Ich würde sagen, alles, was du denkst, fühlst, tust oder nicht denkst, nicht fühlst, nicht tust, kann und wird gegen dich verwendet werden in deinem inneren Gerichtssaal. Du hast kein Recht auf einen Anwalt. Du bist alleine, du bist ausgeliefert dieser inneren Stimme. Und egal was du tust, diese Stimme wird nie zufrieden sein mit dir. Für die, die sich mit dem inneren Kritiker oder dem inneren Richter schon beschäftigt haben, für die ist sehr klar, dass das so ist. Also, dass diese innere Stimme die ist nicht zufriedenzustellen. Wir versuchen das, aber es gelingt uns nicht. Oder es gelingt uns nur ganz kurz und dann geht die Stimme wieder los. Wo kommt der innere Kritiker überhaupt her? Es gibt ein anderes Wort für den inneren Kritiker, oder ich habe ja schon gesagt, innerer Richter, das, was ein bisschen drastischer das ausdrückt. Es gibt noch ein Wort, das Über-Ich. Und das Über-Ich kommt aus der Psychologie. Das ist von Freud geprägt worden. Schon schon sehr früh, ehrlich gesagt, ich weiß immer nicht genau, ich habe gar nicht so viel von Freud selbst gelesen, nur gehört. Freud sagt dazu, das Über-Ich ist für uns die Vertretung aller moralischen Beschränkungen, der Anwalt des Strebens nach Vervollkommnung, kurz das, was uns von dem sogenannt Höheren im Menschenleben psychologisch greifbar geworden ist. Also das klingt jetzt ziemlich theoretisch. Aber es sind ein paar gute Sachen da drin. Es ist so eine moralische Instanz in uns, die sagt, was richtig ist und was falsch. Und aus meiner Sicht oder aus der Sicht der inneren Arbeit, die ich kenne oder die ich mache, ist das Über-Ich in der Kindheit entstanden, als Versuch zu überleben. Und zwar für uns, die wir jetzt hier relativ sicher leben, im Westen ist es ja nicht unbedingt ein wirklich physisches, körperliches Überleben, um was es da ging in unserer Kindheit, sondern in der Regel ein emotionales Überleben in dem Familiensystem, in dem wir geboren worden sind. Es ist ein emotionales Überleben, überhaupt der Versuch, uns in diesem System irgendwie zurechtzufinden und nicht ausgestoßen zu werden aus diesem System. Und das Über-Ich ganz einfach sind die Stimmen der Eltern. Es sind die Stimmen der Eltern, die wir als Kind gehört haben. Und mit Stimmen ist nicht nur jetzt buchstäblich die Worte gemeint der Eltern, wenn sie sagen, okay, du musst jetzt das und das tun oder man ist pünktlich, man muss sein Zimmer aufräumen, man muss höflich sein, man darf nicht laut sein, man muss laut sein. Also all diese Sachen, was ich vorhin ja aufgezählt habe, auch diese totalen Widersprüche, diese Widersprüchlichkeiten in den Aussagen. Es sind nicht nur die bewussten Stimmen der Eltern, es sind auch die unbewussten Stimmen der Eltern, die sie einfach vorgelebt haben. Die, wo sie gar nicht mehr gesagt haben, so und so musst du es tun oder so und so darfst du es nicht tun, so und so musst du es nicht tun und so weiter. Sondern es ist das, was sich mitgeteilt hat, durch wie sie leben, was sie dir vorgelebt haben. Und das Kind selbst, was am Anfang, darüber hatte ich ja an anderer Stelle in einem anderen Podcast gesprochen, das Kind, was am Anfang so offen ist und so frei fließende Energie einfach ist, die sich ausdrückt, erfährt in der sogenannten Sozialisierung, in der sogenannten Erziehung dann eine Beschränkung durch die Umwelt, durch die Eltern, und mit zunehmendem Alter nimmt es diese Eltern mehr und mehr in sich hinein. Und das Über-Ich, der innere Richter, der innere Kritiker, ist dann irgendwann die vollkommene Nach-Innen-Nahme, das Nach-Innen-Nehmen dieser elterlichen Stimmen, der elterlichen Autorität, auch der Gesellschaft oder von anderen Familienmitgliedern, aber im Wesentlichen der primären, der Hauptbezugspersonen, das sind ja meistens die Eltern, dieses komplette Nach-Innen-Nehmen in mich hinein. Dass ich irgendwann gar nicht mehr auf die Stimmen meiner Eltern angewiesen bin, sondern sie komplett im Innen habe. Und sie sind dann die Leitung durch mein Leben. Die leiten mich durch mein Leben. Die sagen, was ist richtig und was ist falsch. Jetzt ist es so, dass das, was wir in der Kindheit als, auf eine schmerzhafte Weise auch als Begrenzung erfahren haben, ein Grenzen setzen von Form von Verboten, Geboten, eben von richtig und falsch. Das hatte ja seinen Grund. Die Eltern haben das ja nicht gemacht, um uns zu schädigen. Sie haben es ja gemacht, um uns zu schützen, oft. Weil sie wirklich meinten, das ist richtig. Und weil sie selber natürlich so aufgewachsen sind und das wurde ihnen mitgeteilt. Das haben sie zum großen Teil ja selber tragen sie es in sich unbewusst und geben es dann unbewusst an die Kinder weiter. Das war also gut gemeint. Aber es gibt diesen Moment, wo das gut gemeinte zu einer Verletzung wird, könnte man sagen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, das Kind will auf die Straße laufen. Der Ball rollt auf die Straße und das Kind läuft hinterher, weil in der Welt des Kindes gibt es keine Autos. Da gibt es keine Gefahren, da gibt es den Ball, den Lieblingsball, der rollt weg, den möchte ich haben, also laufe ich hinterher. So, jetzt ist es die elterliche Aufgabe, das Kind zu stoppen. Und was ist daran falsch? Daran ist nichts falsch. Das ist die Aufgabe des Elternteils. Es muss es tun. Aber was kann dann passieren? Also, ne, das Kind läuft hinter dem Ball her. Das Elternteil rennt hinterher, packt das Kind. Und vielleicht sagt der Vater dann zu dem Kind, das kannst du doch nicht machen. Sei doch nicht so blöde, auf die Straße zu rennen. Mann, halt dich mal zusammen, du darfst nicht auf die Straße rennen. Er ist selber in Schock. Und was sich in dem Moment aber dem Kind mitteilt, ist gar nicht, weil eigentlich sagt der Vater ja, oh, ich habe Angst um dich, ich liebe dich, deswegen möchte ich dich beschützen, aber das teilt sich dem Kind gar nicht mit. Dem Kind teilt sich der Schock mit, dieses Däh, aus der Bewegung rausgerissen zu werden. Und dann hört es vielleicht noch die Botschaft, du bist blöd, pass mehr auf, du kannst dir nicht so impulsiv sein, du musst überlegen, bevor du gehst. Und ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil vielleicht sagt der Vater das in dem Moment gar nicht so direkt. Aber dass das passieren kann, ist klar, dass aus dem wirklich wahren Impuls, das Kind zu beschützen, plötzlich in der kindlichen Psyche etwas ganz anderes bewirkt wird, nämlich ein zusätzlicher Schock und ein sich zusammenziehen und ein Urteil über sich selbst, ich bin blöd. Oder ich muss mehr aufpassen, ich darf nicht so impulsiv sein, ich darf meine Impulse nicht so direkt ausleben. Und das kann sich in der Psyche des Kindes festsetzen, wenn das immer wieder passiert. Es kann sich festsetzen, ich bin blöd, ich muss aufpassen, ich muss meine Impulse kontrollieren, ich darf nicht einfach so irgendwas tun. Das dehnt sich dann auf das ganze Leben aus und ist nicht mehr nur angemessen in einem Moment, wo ich vielleicht mich in Gefahr bringen kann, mich dann zu kontrollieren. Nein, es wird auf alle Bereiche ausgedehnt und ich passe immer auf, egal was ich tue. Das heißt, der Vater, der hat seine Pflicht getan oder hat auch die Aufgabe als Elternteil erfüllt, aber man könnte sagen, wie zu viel gemacht. Und das soll jetzt nicht sagen, dass es falsch war, was er gemacht hat. Es soll nur darstellen, wie das passieren kann. Oder aber die gleiche Situation kann etwas im Kind, in der kindlichen Psyche, was ganz anderes bewirken. Es kann nämlich bewirken, lass mich in Frieden. Ich lasse mich überhaupt nicht hier beschränken von irgendjemand. Wenn ich da irgendwo hinlaufen will, dann mache ich das. Das heißt, da hat sich ein ganz anderes Über-Ich dann festgesetzt, wo bei dem ersten Fall das Über-Ich in der kindlichen Psyche oder wenn das dann später zu einem Erwachsenen wird, was dann sagt, pass auf, bloß keine schnellen, raschen Bewegungen, keine unüberlegten Handlungen, kann es ein ganz anderes Über-Ich bewirken, was zum Beispiel sagt, lass dir von niemandem was sagen, lass dich nicht einschränken von irgendjemand, lass dich nicht festhalten, mach, was du willst. Ja, sei nicht so schwach. Das ist eine ganz andere Botschaft, die kann sich durch die gleiche Handlung der Erwachsenen festsetzen. Wir wollen in der Kindheit, wir wollen von den Eltern gemocht werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen versorgt werden. Und wir tun alles dafür, das nicht zu verlieren. Und in dem Maße, wie wir das tun, und wir haben in dem Sinne auch keine Wahl, es nicht zu tun, in dem Maße trennen wir uns ab von einem Großteil unserer inneren Welt, unserer inneren Impulse, die da sind. Wir trennen uns ab von allen Impulsen, die damals eine Bedrohung für diese Sicherheit der elterlichen Fürsorge gewesen wären. Wir trennen uns ab, wir leben diese Impulse nicht mehr. Oder aber das Gegenteil, wir leben sie in viel zu starkem Maße. Wir sind in einem permanenten Kampf mit diesen Beschränkungen. Am häufigsten allerdings vorkommende Variante ist, dass wir uns anpassen und dass wir diese Impulse in uns unterdrücken und ableugnen. Wir verschieben diese Impulse in das sogenannte Unterbewusste, in das Unbewusste. Und irgendwann später finden wir uns wieder als Erwachsener, als ein Mensch, der letztlich der unzufrieden ist mit seinem Leben, der irgendwie darunter leidet unter seinem Leben, der darunter leidet und zwar auch nicht auf bewusste Weise. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung in der Arbeit mit dem Über-Ich oder dem inneren Richter, dem inneren Kritiker, ist erstmal überhaupt uns bewusst zu werden, wie stark der in uns ist und auch bewusst zu werden, wie wir mit ihm umgehen normalerweise. Also nehmen wir mal an, dass du einen Moment schaust, wie ist es bei dir eigentlich? Wie zeigt sich der, was sind das für Urteile in dir, was sagt er zu dir? Und wie verhältst du dich? Passt du dich da eher an? Versuchst du dem inneren Kritiker zu genügen? Versuchst du den Anforderungen, die da sind, zu entsprechen? Oder gehst du dagegen in Widerstand? Oder verdrängst du es komplett und wirst einfach nur noch müde oder findest es alles so anstrengend? Und ich gehe davon aus, dass 99% aller Burnouts, die Menschen im normalen Berufsleben erfahren, auf das Konto des Über-Ichs gehen, auf das Konto des inneren Richters. Sie haben versucht, ihr Leben lang ist diesen inneren Stimmen, wo sie dachten, das wäre ihre eigene Stimme, dieser Stimme gerecht zu machen und haben damit ein Leben gelebt, was irgendwie auch gar nicht ihr eigenes war. Und irgendwann ist einfach genug und dann sind sie ausgebrannt. Und wo siehst du den inneren Kritiker im Außen? Denn was passiert ist natürlich, es sind die Stimmen der Eltern, ja, es sind die Stimmen von damals, die da in uns wirken. Und wo sehen wir sie jetzt in unserem heutigen Leben? Wir sehen sie in unserem äußeren Leben. Wer ist für dich der Vertreter des Über-Ichs auf Erden sozusagen? Bei wem merkst du sofort, wenn er sich auf eine bestimmte Weise verhält, dass du in dich selber, dass du quasi in dir selber, so nach dem Motto, dich sozusagen kontrahierst oder wo du auf eine gewisse Weise dich so fühlst, wie du dich damals gefühlt hast als Kind. Und vielleicht willst du das nicht. Vielleicht sagst du, scheiße, dass ich mich schon wieder so fühle. Wir projizieren das Über-Ich nach außen. Wir sehen das Über-Ich. Wir sehen den inneren Kritiker im Außen. Oft natürlich bei unserem Beziehungspartner. Oder bei unserem Chef. Bei unseren Kollegen. Wer triggert dich? Wer schafft es immer wieder, dich aus deiner Mitte zu bringen? Oder was für Situationen schaffen es, dich aus deiner Mitte zu bringen? Und kannst du sehen, dass in diesen Momenten auch die Stimmen des Über-Ichs in dir wirken? Oftmals merken wir die, vielleicht ist es auch so, dass du jetzt sagst, nee, ich weiß gar nicht genau, wovon der eigentlich redet. Ich habe das gar nicht so, ich wüsste jetzt gar nicht genau, was mein Über-Ich hier eigentlich so sagt. Oft ist es so, dass wir vielleicht die Botschaft selber gar nicht so hören, aber die Symptome in uns merken. Also von Unruhe oder Nervosität oder dass ich so gewisserweise ein bisschen angespannt bin. Oder vielleicht wütend, aggressiv oder traurig, geduckt, schwermütig, depressiv. Oder einfach so ein Gefühl von, ich bin nichts wert. Also so, oder so ein geringer Selbstwert. Also wenn wir, und das ist, wie soll man sagen, also das ist eigentlich wie, also wenn dir das zum Beispiel bewusst wird, ich fühle mich gerade scheiße, ich fühle mich gerade wie so ein wie der letzte Dreck oder ich fühle mich gerade nichts wert. Und du dann einen Moment schaust und dich fragst, okay, was ist jetzt eigentlich, wenn ich mich frage, im Angesicht von was fühle ich mich gerade minderwertig? Ist da eventuell ein Urteil gewesen über mich selbst? Zum Beispiel, das schaffst du nicht oder das hast du jetzt aber scheiße gemacht. Oder guck mal, ey, bist du blöd oder was? Ich hatte vor kurzem, ist mir das so klar geworden, da war ich in der Küche oder bin ich in die Küche gegangen und habe irgendwas gemacht oder vielleicht habe ich auch irgendwas ausgekippt oder irgendwas gemacht und dann hörte ich mich selber sagen, du Trottel, du Idiot. Und da wurde mir plötzlich klar, das ist das Über-Ich. Das ist der innere Kritiker, das ist diese Stimme. Also wenn du dieses Gefühl von, eigentlich, wann immer du das Gefühl hast von, ich bin klein, in irgendeiner Form, klein in Form von doof, von schwach, von unwert, von irgendwas in der Richtung, dann ist oft ein Urteil dem vorweggegangen über dich selbst. Und es ist gut, für einen einfach zu gucken, finde ich dieses Urteil? Also schaffe ich es, das ist wie ein Angriff, so muss man sich das vorstellen, so als bist du angegriffen worden. Schaffen wir es, den Angriff zu benennen? Ja, kannst du ihn benennen, das Urteil? Das ist oft sehr einfach, also so. Oder in dem Fall, wenn man in der Küche ist, du musst mehr aufpassen, Mensch, du reiß dich doch mal zusammen. Du hast dich nicht so richtig, du beweg dich nicht so schnell, so unkoordiniert. Ja, nicht so schnell, du musst mal mehr auflegen, du musst mehr überlegen, pass auf. Wie ist es bei dir? Also was sagt die Stimme bei dir? Wo merkst du das? Der innere Kritiker ist die Stimme der Autorität. Sie weiß, was richtig ist. Sie weiß, was richtig für dich ist. Sie sagt dir, so musst du es machen. Und sie verurteilt dich, wenn du es nicht machst. Und die Urteile, die können sehr subtil sein. Ich glaube, dass die subtilste Form von Urteil oder die gemeinste Form von Urteil für mich ist das Lob. Weil der innere Kritiker kommt nicht nur als Kritiker daher, der kommt auch als Lobender, als Lober daher. Er lobt dich auch. Aber das Loben ist nicht dieses, man hat ja manchmal, kennt man ja das positive Denken oder wenn du dir selber sagst, so positive Sätze über dich selber sagst, das ist nicht unbedingt damit gemeint. Hier ist damit gemeint, das ist ein Loben mit so einer kleinen Drohung dahinter, mit so einem kleinen Subtext, der sagt, oh, das hast du gut gemacht. Also meinetwegen, vielleicht machst du Yoga zum Beispiel, ja, Yoga, und du hast jetzt irgendeine schwere Übung gemacht, die hast du nie so richtig hingekriegt. Dein Über-Ich hat dich fertig gemacht, permanent in den Yoga-Klassen, dafür, dass du bestimmte Übungen nicht so richtig gut hinkriegst, jedenfalls nicht so gut wie die Leiterin oder diejenigen, die auch Yoga machen. Und jetzt plötzlich hast du sie hingekriegt, die Übung, und die Stimme sagt, boah, das hast du gut gemacht jetzt. Und das musst du jetzt aber auch jedes Mal wieder hinkriegen. Das hast du gut gemacht, obwohl, naja, du kannst der kleine Zeh da, der war nicht ganz gerade, den musst du vielleicht noch, aber du hast es ganz gut gemacht. Aber da musst du vielleicht noch mal. Oder das Lob, wo klar ist, das ist jetzt der Standard. Ja, der Lob, der sagt, das ist jetzt der Normalstandard, das ist jetzt die untere Messlatte, von da wollen wir jetzt mal weitermachen. Und das Lob, was sagt, siehst du, habe ich dir doch gesagt, wenn du es so machst, wie ich das will, dann wird alles gut. Dann wirst du auch Geliebte. Guck mal, wie die anderen dich jetzt angucken, wie du das so schön machst, diese Übung, oder wie du so schön jetzt gelaufen bist, so weite Strecken gelaufen und dein Puls, der war ja diesmal nur bei 180 und nicht bei 190, das hast du gut gemacht. Oder schau mal, wie sie alle begeistert waren von dir. Das musst du weiter so machen. Folge mir. Ist fast so ein bisschen so, der innere Kritiker ist ein bisschen so auch wie der Teufel, der so neben dir steht und sagt, oh, das hast du gut gemacht, folge mir, vertraue mir. Die Stimme des Über-Ichs, die Stimme des inneren Kritikers ist eine, die ursprünglich die Bedeutung hatte, dich zu schützen, dich zu bewahren, dich vor Gefahren, davor zu bewahren, dass du ausgestoßen wirst, dass du die Liebe verlierst, die Zuneigung, den Schutz der Eltern. Und also das ist super verständlich, das war notwendig, dass das so war. Später dann im Leben führt es dazu, dass es die Begrenzung, das ist dein Leben einfach sehr stark begrenzt auf einen bekannten Bereich. Wie die, man nennt das auch auf die Komfortzone, nicht? Also dass wir wollen die Komfortzone nicht verlassen. Das ist ein, wie soll man sagen, ein harmloser Begriff für etwas sehr Grundsätzliches. Das heißt, das Über-Ich möchte dich in deiner Komfortzone halten, also in der bekannten Zone. Und außerhalb dieser bekannten Zone, da wird's bedrohlich. Und die Komfortzone, die ist für jeden etwas anderes. Die Komfortzone wird durch die Stimme des Über-Ichs, durch die Glaubenssätze bestimmt. Deswegen ist sie auch sehr individuell für jeden. Je nachdem, welche Persönlichkeit du hast, was für eine Persönlichkeitsstruktur du ausgebildet hast, ist die Komfortzone, kann die sehr unterschiedlich sein. Es kann eine Komfortzone sein, die wirklich auch, wie der Name schon sagt, Komfort ist, also wo es bequem ist. Also vielleicht auch nicht bedrohlich, nicht gefährlich, wo nicht so viel passiert, wo nur das Bekannte passiert. Wenn du so eine Persönlichkeitsstruktur hast, wo das wichtig ist, aber wenn du anders gebaut bist, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der immer rebelliert, immer dagegen geht, gegen das, was äußere Begrenzungen sind, dann kann die Komfortzone auch gerade das Gegenteil sein. Da kann die Komfortzone auch sein, reiß immer die Grenzen nieder, akzeptiere überhaupt keine Regeln. Da wäre die Komfortzone zu verlassen und nicht den Stimmen des inneren Kritikers zu folgen, wäre gerade in den Grenzen zu bleiben. Also etwas, was für jemand anderen bedeuten würde, die Grenzen zu übertreten, auch die Gebote zu übertreten, kann dann für so jemand sein, die Grenzen zum ersten Mal einzuhalten. Nicht? Es kann ein Gebot des Über-Ich sein, keine Gebote anzuerkennen und immer dagegen zu gehen. Ist dann fast paradox. Für solche Menschen kann es viel wichtiger sein, die Gebote einzuhalten. Und das wäre dann eigentlich das Überschreiten der Komfortzone. Wie kann man mit dem inneren Kritiker, ja, man kann nicht mit ihm umgehen. Aber was kann man mit ihm tun? Oder wie kann man damit arbeiten? Das Allerwichtigste ist eine Bewusstmachung. Das heißt, die Momente zu erwischen, wo ein Angriff stattfindet. Wo ein Angriff des Über-Ichs stattfindet. Und das ist wirklich jetzt nicht negativ gemeint. Also, weil es gibt ja auch viele, die sagen, schließe Freundschaft mit dem inneren Kritiker. Ich glaube, dass das nicht geht. Ja. Ich glaube, dass der innere Kritiker wie eine endlose Filmspule, also wie so, eine Schallplatte kennt ja heute keiner mehr, aber als wäre so ein Tonband oder als wäre so ein Film, als würde es so eine Endlosschleife sein. Und diese Stimme läuft einfach immer weiter ab und mit der kann man in dem Sinne auch nicht Freundschaft schließen. Man kann sich die Stimme bewusst machen und man kann aktiv sagen, stopp, nein. Man kann diese Stimme abwehren. Das ist das Allerwichtigste. Erstmal zu erkennen, dass ein Angriff stattfindet. Und da hatte ich ein paar Dinge gesagt, nämlich eigentlich alle Gefühle von wie ein, dass ich, wenn ich mich wie ein Kind fühle, im Angesicht von etwas, von einer anderen Person oder einer Situation oder so. In diesem Moment zu erkennen und herauszufinden, was genau ist jetzt die Botschaft des Über-Ichs in diesem Moment. Was ist das, was ich gehört habe für einen Angriff? In welcher Form kam der Angriff? Was war die Botschaft? Das ist super wichtig. Man muss erkennen, dass es einen Angriff gegeben hat. Man muss die Botschaft herausfinden, was genau ist die Aussage über mich. Du bist so und so. Oder das macht man nicht. Du musst oder du darfst nicht. Oder was ist die Aussage über dich? Was ist der Angriff? Und dann aktiv dagegen zu gehen, in welcher Form auch immer. Es gibt dann viele Möglichkeiten, dagegen zu gehen. Aber die einfachste ist sicherlich, also wenn du jetzt in dir identifizierst, eine Stimme, die sagt, du bist nichts wert, dann aktiv zu sagen, das stimmt nicht, ich bin etwas wert. Es als ein Akt der Verteidigung gegen diese Stimme zu nehmen. Und da hast du große Freiheitsgrade, was du da machen kannst. Es kann direkt auch wütend und zornig dagegen sein. Es kann einfach sein, lass mich in Ruhe. Ja? Was bist du denn für einer? Du glaubst ja wohl hier alles zu wissen. Oder so. Das ist dann die Abwehr dagegen. Und dann einfach dich umzudrehen, innerlich umzudrehen und wegzugehen. Weil das, was wir oft auch gemacht haben, ist natürlich, dieser inneren Stimme zu versuchen, dieser inneren Stimme zu genügen und das zu tun, was sie sagt, ihr zu folgen und sie irgendwie zu befrieden, so wie wir das auch mit den Eltern gemacht haben. Aber das ist nicht möglich. Also du kannst sie nicht befrieden durch Handlungen. Du kannst sie nur erkennen, wenn sie auftaucht und du kannst dich dagegen stellen. Und kannst sagen, nein, ich folge dir nicht. Ich folge mir selbst. Ich folge meiner eigenen inneren Stimme. Und das ist das, was es so schwierig macht, weil der innere Kritiker kommt eben als die eigene innere Stimme. Aber er ist nicht die wahre innere Stimme. Er ist die falsche innere Stimme. Er ist die Stimme der Eltern. Er ist die Stimme der Vergangenheit. Er ist nicht die Stimme der Gegenwart. Er ist die Stimme der Vergangenheit und er ist auch die Stimme der Zukunft. Im Sinne von, tu bestimmte Dinge nicht, damit dann bestimmte Dinge nicht passieren. Er ist also die Stimme der Vergangenheit oder der Zukunft, aber nie die Stimme der Gegenwart. Aber er taucht in der Gegenwart auf und kann auch nur in der Gegenwart, im Jetzt, erkannt werden, und gestellt werden und abgewehrt werden. Nicht eine Abwehr, dass ich ihn leugne oder das, wie soll man das sagen? Es ist eigentlich wie ein Nein gegenüber einer Stimme, von der wir wissen, dass sie nicht echt ist, dass sie nicht wirklich ist, auch wenn sie sich echt und wirklich anfühlt. So ein bisschen wie, also es gab vor vielen Jahren mal diesen Film Beautiful Mind mit Russell Crowe, ein super Film, wo in dem Fall ging es darum, dass er halt wirklich schizophren war und wirklich Leute gesehen hat, die es nicht gibt. Wo am Ende klar war, die einzige Chance, die er hat, ist dann aktiv zu sagen, nein, ich weiß, du bist nicht da, du bist nicht echt. Ich sehe dich, ich sehe, dass du da bist, aber du bist nicht echt. Ich weiß, dass du nicht echt bist und ich gehe meinen Weg weiter. Ich warte nicht darauf, dass du verschwindest. Ich weiß, dass du nicht echt bist. Und das ist das eigentlich eine ganz ähnliche innere Haltung, die wir dem Über-Ich gegenüber einnehmen können, ist zu sagen, ich höre dich, ich höre die Stimme, aber ich weiß, sie ist nicht echt. Und ich gehe meinen Weg. Ich warte nicht darauf, dass die Stimme aufhört, weil die hört nicht auf. Ich gehe weiter. Und das ist eigentlich auch die Haltung dem Über-Ich gegenüber. Wir bemerken, es greift an. Wir schauen, was sagt es uns. Wir wehren den Angriff ab und dann gehen wir unseren Weg weiter. Und ja, das wünsche ich dir, dass du, ja, dass du diese Stimme des Über-Ichs oder des inneren Kritikers, inneren Richters, dass du die, dass du dich der zuwendest, dass du die Erforschung da beginnst, was genau sind die Stimmen, was genau sagen sie, wann genau erwischen sie mich, vielleicht forscht, was hat das, wann genau sind die entstanden, was, an was genau erinnert dich das aus der Kindheit, und dass du es dir immer wieder gelingt, deinen Weg im Angesicht der Stimmen, ohne dass man versucht, sie jetzt wegzuhaben, einfach weitergehst. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich allen. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir alles Gute für deinen inneren Weg. Bis bald. Ciao.